So, einen wunderschönen guten Morgen. Herzlich willkommen auf den Chemnitzer Linux-Tagen 2013 im Raum V6 zum Thema Storage. Ich werde die Session am Vormittag hier moderieren und wünsche allen Beteiligten viel Spaß und übergebe an den Referenten.
Dankeschön. Wir hatten gerade leichte Schwierigkeiten mit dem Mikrofon. Das heißt, wenn Sie, während ich rede, noch wen anders reden hören, liegt das nicht daran, dass Sie Stimmen hören, sondern im Wesentlichen daran, dass das Mikrofon ein kleines bisschen problematisch ist im Augenblick. Aber wir werden das dann, wenn das denn passiert, tatsächlich einigermaßen zeitnah lösen können. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen. Freue mich, dass Sie doch so zahlreich erschienen sind zu dieser etwas, naja, nennen wir es unchristlichen Zeit, im ersten Vortragstrack. Erlauben Sie mir, dass ich mich kurz vorstelle. Mein Name ist Martin Gerhard Loschwitz. Ich wohne, lebe und arbeite in Wien. Aber wer weiß, wie Österreicher reden, wird hören, dass ich kein geborener Österreicher bin, geboren eigentlich in der Nähe von Düsseldorf, im Rheinland, in Viersen. Bedinge mich in meiner Zeit einigermaßen regelmäßig als Autor für diverse Zeitschriften der Linux New Media, für das Linux-Magazin, für das Admin-Magazin. Obendrein bin ich Debian-Entwickler, pflege bei Debian alles, was mit dem Linux-HA-Stack zu tun hat, also im Wesentlichen Pacemaker und Chorosync und so weiter und so fort. Und obendrein bin ich ein recht regelmäßiger Vortragender auf Konferenzen, das heißt, möglicherweise hat mich der ein oder andere eh schon mal irgendwo gesehen. Nur kurz zur Information, ich kämpfe noch ein bisschen mit einer Erkältung, die mir übrig geblieben ist. Wenn also ich ein bisschen nasal klinge, dann bitte ich das zu entschuldigen. Das liegt nicht am österreichischen Einfluss, sondern tatsächlich daran, dass ich noch ein bisschen verkühlt bin. In meiner Freizeit tue ich am liebsten das da. Das heißt, wenn mal jemand in Wien ist und Bowling spielen möchte, dann bitte jederzeit gerne bei mir melden. Und wenn ich bei all der Freizeitaktivität, die ich habe, sonst noch Zeit zum Arbeiten habe, dann tue ich das üblicherweise für diese Firma. Wir sind eine Dienstleistungsfirma, beschäftigen uns im Wesentlichen mit Hochverfügbarkeit, mit Cloud-Computing-Umgebungen, also OpenStack und dergleichen. Und obendrein beschäftigen wir uns mit dem Thema Storage. Und das führt mich ja heute auch zu Ihnen. Ich unterstelle Ihnen jetzt mal ganz frech, dass die meisten von Ihnen mit dem Begriff Storage was anfangen können. Und ich unterstelle Ihnen auch ganz frech, dass jeder von Ihnen mit dem Begriff Skalierbarkeit etwas anfangen kann. Und trotzdem ist es sinnvoll, dass wir uns mit dem Begriff der Skalierbarkeit heute kurz beschäftigen, denn darum geht es in diesem Vortrag ja maßgeblich. Wenn wir von Skalierbarkeit reden, dann reden wir eigentlich von zwei Arten der Skalierbarkeit. Einerseits reden wir von Skalieren in die Höhe, Scale-up beim Scale-up beim Skalieren in die Höhe geht es eigentlich im Wesentlichen darum, vorhandene Ressourcen zu erweitern. Das heißt also in Hardware, die schon da ist, mehr Hardware hineinzustecken, in existierende Server mehr RAM, mehr CPU, mehr Festplatten reinzustecken. Scale-up kann auch bedeuten, dass ich ein existierendes System durch ein leistungsstärkeres System ersetze. Auch das würde noch in die Kategorie von Scale-up fallen. Das heißt, wenn wir von Scale-up reden, dann haben wir einen Server, der sieht vorher so aus. Und wenn der Scale-Up-Vorgang abgeschlossen ist, dann sieht das Ding anschließend so aus. Nur ein kleines bisschen größer, ein kleines bisschen leistungsfähiger. Aber wichtig an der Stelle, es handelt sich nach wie vor nur um einen einzigen Server. Demgegenüber steht das, Scale-Out, da kommen wir gleich zu. Das Problem bei Scale-Up ist im Wesentlichen die Tatsache, dass Scale-Up an Grenzen stößt. Ja, ich kann in einen Rechner nur ein bestimmtes Maß an Hardware hineinstopfen. Ich kann dann nur nicht beliebig viele Platten reinstopfen. Ich kann nur ein gewisses Maximalmaß an Festplatten da reingeben, einfach weil das Case irgendwann voll ist. Und dann gehen da keine zusätzlichen Platten mehr rein. Demgegenüber, also gegenüber dem Scale-Up, steht das Skalieren in die Breite, Scale-Out. Beim Scale-Out geht es im Wesentlichen darum, ein vorhandenes Setup zu erweitern, indem ich zusätzliche Rechner dazu stelle. Ja, das heißt, beim Scale-Up, um das Beispiel von eben zu bemühen, würde ich nicht, beim Scale-Out würde ich nicht in einen Rechner, der schon da ist, mehr Hardware hineinstecken, sondern ich würde einfach Rechner dazu stellen, die möglicherweise nicht viel leistungsfähiger sind als der erste, den ich habe. Aber in der Gesamtheit, also in der Gesamtheit dieser drei Rechner, wäre das Setup, das ich habe, anschließend trotzdem deutlich leistungsfähiger, als es vorher war. Scale-out ist hip. Ich sage das immer so plakativ, weil es eigentlich genauso ist. Beim Scale-out werden Sie sehen, wenn Sie sich anschauen, wie moderne Setups in Rechenzentren momentan konzipiert werden, dass da eigentlich immer Scale-out zum Einsatz kommt. Das können Sie an einigen Beispielen noch ganz gut festmachen. Webserver sind eigentlich der typische Use Case für Scale-out. Bei Webservern habe ich einen Load Balancer und kann hinter diesen Load Balancer letztlich beliebig viele Webserver dahinter klemmen. Das geht sogar mit automatischer Erkennung. Wenn ein Webserver ausfällt, merkt der Load Balancer das und kümmert sich dementsprechend automatisch darum, dass Requests darauf nicht mehr weitergeleitet werden. Wir haben aber dieses Scale-Out-Prinzip nicht nur bei Webservern, wir haben das auch bei Datenbanken. Gerade im Augenblick sind viele, viele Datenbanken dabei, sich echtes Scale-Out zu bauen. Das haben Sie bei MySQL zum Beispiel mit Galera, wo tatsächlich die Möglichkeit besteht, sogar Multi-Master-Replikation zu haben, wo Sie also einfach einer Datenbank zusätzliche Knoten hinzustellen und Clients können dann auf jeden dieser Knoten schreiben und lesen zugreifen. Zum Thema Galera übrigens morgen Mittag, glaube ich, noch ein Vortrag von Erkan Jana, den ich an der Stelle sehr empfehlen kann. PostgreSQL kann das mittlerweile auch. Auch da habe ich die Möglichkeit, Setups zu konzipieren, in denen ich einen Master habe und viele, viele Slave-Server, auf die ich die Last meiner Clients verteilen kann. Wenn Sie sich jetzt anschauen, wie Skalieren beim Thema Storage üblicherweise vonstatten geht, dann kommen Sie drauf, da findet eigentlich kein Scale-Out statt. Bei Storage ist es tatsächlich so, dass Storage heute im Wesentlichen immer noch ganz ähnlich konzipiert ist, wie das vor 10, 15 Jahren der Fall war. Und Scale-Out, also die Möglichkeit, Plattenplatz dazuzustellen, indem ich zusätzliche Rechner dazustelle, ist bei gängigen Storage-Lösungen so eigentlich nicht vorgesehen. Schauen wir uns kurz an, wie die Geschichte von Storage in den letzten Jahren verlaufen ist. Angefangen hat alles mit diesen Dingern da. Einzelne Server mit lokalem Storage, die möglicherweise noch RAID hatten, um ein gewisses Maß an Redundanz zur Verfügung zu stellen. Aber das war so das, was in den 90er Jahren hip war. Wirkt heute irgendwie altbacken und unbrauchbar, auch weil das Thema Hochverfügbarkeit da einfach überhaupt nicht zum Tragen kommt. Aber Sie werden sich vielleicht noch daran erinnern, so hat man das in den 90ern gemacht, wir hatten ja sonst nichts. Und im Wesentlichen das Problem bei der Geschichte natürlich, das ist einfach schlecht. Das ist nicht hochverfügbar, das lässt sich überhaupt nicht erweitern. Deswegen haben Firmen wie NetApp, wie EMC, dann irgendwann das Kunststück verbracht, den Leuten Lösungen anzubieten, die Enterprise sind. Also Enterprise im Sinne von, das ist super sicher, das ist super toll, bedauerlicherweise auch super teuer, kennt wahrscheinlich jeder von Ihnen. Wer hat mit so einem Ding schon mal gearbeitet oder arbeitet damit im Augenblick? Gut, das ist auch so eigentlich der Klassiker. Diese Teile haben einige Nachteile. Erstens, die sind ziemlich teuer, wenn ich sie anschaffe. Und selbst wenn sie nicht teuer sind, wenn ich sie anschaffe, sind sie teuer, wenn ich sie erweitern möchte. Wenn ich da mehr RAM reinstecken möchte, wenn ich da mehr Platten reinstecken möchte, dann kann ich nicht irgendwelche Hardware kaufen, sondern ich muss Hardware kaufen, die mir der Anbieter von diesen Teilen zur Verfügung stellt. Ja, ich kann da nicht beliebige Hardware aus dem Laden reinstecken. Ich bin auf die Hardware des Anbieters angewiesen. Und was hinzukommt, natürlich ebenso bei SAN Storages wie bei den normalen Client-Servern, die können kein Scale-Out. Ich kann nicht zu einem SAN ein zweites dazustellen und die Dinger sinnvoll so miteinander verbinden, dass ich sie zentral verwalten kann. Das geht zwar bis zu einem bestimmten Grad, aber irgendwann ist das SAN voll und dann muss ich mir ein zweites kaufen und damit verliere ich den Vorteil, den die Teile eigentlich bringen. Damit verliere ich nämlich die Möglichkeit, mein Storage im Rechenzentrum zentral zu administrieren. Die zweite Evolutionsstufe, die wir bei Storage haben, ist dann der Übergang zu diesen Teilen. Also der Übergang zur Idee, kein SAN mehr zu benutzen, kein klassisches SAN einzukaufen, sondern die Funktion, die das SAN eigentlich hat, in Software umzusetzen. Das sind dann so die typischen Replikationslösungen auf Linux-Basis, die meisten von Ihnen kennen, DRBD oder auch ein auf MD-RAID basierendes Replikationsschema zwischen zwei Rechnern, im Wesentlichen ungefähr ab 2005 einigermaßen verbreitet. Und im direkten Vergleich mit SAN Storage sind die Teile schon von Vorteil. Ja, die bieten schon Vorteile. Erstens, sie sind günstig. Zweitens, ich habe keinen Vendor-Login mehr, weil ich tatsächlich Hardware von der Stange nehmen kann. Ich bin nicht darauf angewiesen, Hardware von irgendjemandem zu kaufen. Zumindest nicht vom Hersteller, bei dem ich es ursprünglich gekauft habe. Aber auch diese Teile haben im Wesentlichen das Problem, dass sie vernünftig Scale-Out einfach nicht können. Ich kann zu einem Zwei-Knoten-DRBD-Cluster nicht einen dritten Knoten einfach so dazustellen und die Platten, die da drin sind, vergrößern dann das Storage, das ich im lokalen Knoten schon habe, einfach so. Woran liegt das? Warum ist Storage Scale-Out eigentlich ein Problem? Wenn Sie einen Datenträger im Supermarkt kaufen oder eben im Computermarkt oder wo auch immer, dann können Sie den zunächst mal nicht ohne weiteres benutzen. Sie sind darauf angewiesen, dass Sie etwas haben, das Ihnen bei der Verwaltung dieses Datenträgers hilft. Denn wenn Sie auf den Datenträger einfach Daten schreiben, können Sie das zwar tun, aber Sie hätten anschließend nicht die Möglichkeit, die Daten von diesem Datenträger auch wieder strukturiert zu lesen. Und die Helferlein, die uns dabei unterstützen, genau dieses Problem zu lösen, also die Werkzeuge, die uns die Möglichkeit geben, einen Datenträger, einen blockbasierten Datenträger sinnvoll zu verwalten, sind Dateisysteme. Das Problem an der Stelle ist, sobald ein Dateisystem im Spiel ist, sind verteilte Systeme eigentlich kaum mehr möglich. Denn ein Dateisystem ist darauf angewiesen, dass es auf dem Speicherdevice, also auf dem Block-Device, auf dem es tatsächlich drauf liegt, eins zu eins drauf liegt. Ich kann klassische Dateisysteme nicht einfach in mehrere Teile zerschneiden und auf unterschiedliche Rechner verteilen. Das geht nicht. Das Dateisystem muss ich immer als Ganzes behandeln und muss es deswegen auch, zum Beispiel, wenn ich es replizieren will, im Netzwerk so replizieren. DLBD ist ja ein gutes Beispiel. Bei DLBD repliziere ich immer ein komplettes Dateisystem. Und dadurch, dass hier die Möglichkeit zum Verteilen auf Rechner ausfällt, habe ich eigentlich den Kern des Problems. Denn wenn ich ein System bauen möchte, das tatsächlich in die Breite skaliert, dann muss ich ja genau das tun. Ein Scale-Out-System ist automatisch auch ein verteiltes System. Das heißt, wenn ich ein verteiltes System auf Blockebene bauen möchte, dann ist das hochgradig kompliziert. Blöcke sind einfach kein brauchbares Werkzeug, um verteilte Systeme zu konzipieren. Und damit sind wir bei den Object Stores angekommen. Object Stores umgehen dieses Problem auf eine sehr elegante und sehr effiziente Weise. Bei Object Stores ist es zunächst mal so, dass jede in diesem Object Store abgelegte Information in binäre Objekte umgewandelt wird. Und diese binären Objekte lassen sich nach Belieben aufteilen. Die lassen sich in verschiedene kleine Teile zerhäckseln. Und ich kann sie genauso gut zu jedem späteren Zeitpunkt wieder zusammensetzen, sodass ich die Objekte, die in einem Object Store liegen, tatsächlich verteilen kann. Im Beispiel von eben würde der Object Store auf dem Dateisystem draufliegen, das auf meinem Block-Device liegt. Auch für einen Object-Store, den ich benutze, brauche ich natürlich Festplatten. Ja, irgendwo müssen die Daten liegen. Aber der Punkt ist, ein Object-Store zieht zwischen dem User-Space, also zwischen dem Teil, den meine Benutzer sehen, und meinem tatsächlichen Block-Device, auf dem meine Daten liegen, eine Zwischenschicht ein, nämlich die Schicht der Objekte. Und Object-Storages haben an der Stelle den Vorteil, dass sie sich intern ausschließlich auf Grundlage dieser Objekte verwalten. Das heißt, für den Object Store per se ist das Dateisystem, das unten drunter liegt, eigentlich irrelevant. Der Object Store orientiert sich nur an seiner eigenen Objektstruktur und umgeht auf diese Art und Weise die Beschränkung, die Blöcke an der Stelle in das Setup einbauen. Der Vorteil bei dieser Lösung ist, wenn ich eine Speicherlösung habe, die sich tatsächlich rein intern auf Basis dieser Objekte, diese binären Objekte organisiert, dann ist an der Stelle, und das werden wir gleich noch etwas ausführlicher sehen, relativ egal, welches Interface ich zum Benutzer hin exponiere. Ja, ob das dann ein Block-Device ist, das ich dem Benutzer zur Verfügung stelle, oder ob es tatsächlich ein richtiges Dateisystem ist oder irgendeine Art von anderem Interface, ist da zunächst mal gar nicht großartig relevant. Und damit sind wir beim Thema des heutigen Vortrags angekommen, nämlich bei Ceph. Ceph ist im Augenblick quasi so etwas wie der aufsteigende Stern am Object-Storage-Himmel und auch das, was die meisten Leute so als heißen Scheiß in der Storage-Szene bezeichnen. Ceph ist ursprünglich eigentlich eine Dissertation gewesen, verfasst von Sarge Weil in Zusammenarbeit mit einigen Kollegen an der Universität von Santa Cruz in Kalifornien. Gibt es auch eigentlich schon recht lange. Das Projekt ist 2004 tatsächlich entstanden. Allerdings wird das erst seit ein paar Monaten offensiv vermarktet und auch offensiv kommerzialisiert. Im Folgenden werde ich auf Ceph und die Komponenten, die dazugehören, kurz eingehen. Wir werden sehen, Ceph ist eigentlich nicht eine Lösung, sondern Ceph ist eine Lösung, die aus mehreren Teilen besteht. Das heißt, es gibt da nicht eine Software, die Ceph heißt, sondern es gibt verschiedene Teile dieser Lösung, die alle zusammenspielen, um letztlich Ihnen als Benutzer die Möglichkeit oder Ihnen als Administrator die Möglichkeit zu bieten, ein Storage-System zu konzipieren, das erstens die Funktionen liefert, die Sie brauchen, Und das zweitens ihnen die Möglichkeit gibt, tatsächlich ein Storage zu bauen, das in die Breite skaliert. Wir haben in Ceph in dieser Lösung grundsätzlich vier Komponenten. Einerseits den eigentlichen Object Store, also den Teil, der sich um die Verwaltung der Objekte kümmert und der sich darum kümmert, dass Daten tatsächlich auf Datenträgern liegen, dass also Daten auf irgendwelchen Festplatten abgespeichert werden. Wir haben dann als Frontends zum Benutzer erstens ein Dateisystem, das POSIX-kompatibel ist, auf das Benutzer zugreifen können, wie auf ein Dateisystem. Wir haben zweitens ein Interface, das einen Blocktreiber exponiert. Das heißt, ich kann auf ein Ceph auch so zugreifen, wie auf ein ganz normales Block-Device, wie auf eine ganz normale Festplatte. Und wir haben eine RESTful-API, die HTTP-basierte Zugriffe auf den Inhalt dieses Object-Stores ermöglicht. Fangen wir an mit dem eigentlichen Object-Store. Der Object Store, der Teil von Ceph ist, heißt offiziell RADOS. RADOS ist eine Abkürzung, ein Akronym, steht für Redundant Autonomic Distributed Object Store und beschreibt eigentlich verhältnismäßig gut, was das Ding denn tatsächlich tut. Ceph, bzw. RADOS in dem Falle, speichert Daten automatisch ab, indem es sie in binäre Objekte umwandelt, diese binären Objekte dann auf mehrere Datenträger innerhalb des Setups verteilt, auf mehrere Hosts oder zumindest auf mehrere Festplatten, die Teil dieses Setups sind. Der Vorteil bei RADOS ist, dass automatische Replikation bereits enthalten ist. Das heißt, wenn Sie mit Storage gearbeitet haben und Sie haben sich die Frage gestellt, wie sorge ich dafür, dass das intern redundant wird, die Frage müssen Sie sich bei RADOS einfach nicht stellen, denn das können Sie bei RADOS entweder ab Werk benutzen, so wie es konfiguriert ist. Sie können bei RADOS auch beliebig einstellen, wie viele Replikas denn tatsächlich vorhanden sein sollen. Das heißt, Sie sind nicht darauf angewiesen, dass jede Information in diesem Object Store nur zweimal vorhanden ist. Sie können noch festlegen, dass jede Information fünfmal vorhanden sein soll oder zehnmal, Ihnen sind da letztlich keine Grenzen gesetzt. RADOS besteht als Object Store aus zwei Komponenten, aus zwei Kerndiensten. Einerseits sind das die OSDs. OSD ist die Abkürzung für Object Storage Daemon und OSDs sind die eigentlichen Datenbehälter für Ceph. Ja, selbstverständlich, wie eben schon erwähnt, braucht auch der Object Store die Möglichkeit, Daten letztlich irgendwo abzulegen, letztlich auf Festplatten zu speichern. Und genau das ist die Aufgabe, die den OSDs in Ceph zukommt. Das heißt, eine einzelne Festplatte in Ceph dient tatsächlich als ein einzelnes OSD. Das ist im Übrigen auch gewollt so. Ja? Also das nur gleich an der Stelle zur Information. Wenn Sie einen Rechner haben, der 10 Festplatten hat, dann gehen die Ceph-Entwickler, die RADOS-Entwickler davon aus, dass Sie diese 10 Festplatten auch tatsächlich wie 10 einzelne OSDs in Ceph verwenden und da nicht irgendeine Zwischenschicht, die auf RAID oder einer ähnlichen Technologie basiert, einziehen, einfach weil die Annahme ist, der Object Store kümmert sich selbst um Redundanz. Das heißt, ich muss an der Stelle nicht mit anderen Konstruktionen noch dafür sorgen, dass Redundanz da vorhanden ist. Jedes Block-Device mit einem Dateisystem kann ein OSD sein, unter der Voraussetzung, dass das Dateisystem Extended User Attributes unterstützt. Das trifft auf X3, X4 zu, das trifft auf XFS zu, das trifft natürlich auch auf ButterFS zu. Offiziell war die Empfehlung, lange ButterFS für Ceph zu nehmen. Mittlerweile ist die Empfehlung, ButterFS zu nehmen, wenn es dann mal irgendwann fertig wird und offiziell bis dahin auf XFS zurückzugreifen. Die Zahl von OSDs, die ein Ceph Object Store benutzen kann, ist nahezu unbegrenzt. Warum sage ich nahezu unbegrenzt? Weil Sie wahrscheinlich ein Problem kriegen werden, 3 Millionen Festplatten unterzubringen. Sie stoßen da in der Praxis eher an praktische Grenzen, denn an theoretische. Also Sie werden wahrscheinlich nicht das Problem haben, dass Sie keine Festplatten mehr hinzufügen können, weil Ceph das nicht könnte, aber Sie werden einfach irgendwann keinen Platz mehr haben, um noch zusätzliche Festplatten dazu zu stellen. Und wenn Sie dann nicht das Lawrence Livermore National Laboratory sind, das Atombomben baut und sich den Platz notfalls einfach schafft, wenn es den braucht, werden Sie an der Stelle wahrscheinlich früher oder später ein kleines Problem haben. Die eine Komponente in Ceph, wie gesagt, die OSDs, die andere Komponente, die in Ceph von großer Relevanz sind die Monitoring-Server, die Mons. Mons haben zwei maßgebliche Funktionen. Erstens, sie kümmern sich darum, den Zustand des Clusters herauszufinden. Es geht im Wesentlichen darum zu wissen, erstens, welche Monitoring-Server sind da, zweitens, welche OSDs sind da. Das heißt, die Monitoring-Server wissen auch, welche OSDs gerade da sind und speichern beide Informationen in zentralen Karten ab. Das ist die MonMap und die OSD-Map und in diesen zentralen Verzeichnissen oder eigentlich in diesen Karten steht drin, welche Monitoring-Server gerade da sind und welche Monitoring-Server weg sind und welche OSDs da sind, welche OSDs also zur Verfügung stehen, um Informationen auf ihnen abzulegen. Obendrein dienen die Monitoring-Server dazu, den Zustand des Clusters konsistent zu halten. Das heißt, Monitoring-Server kümmern sich darum, dass keine Split-Brain-Situationen entstehen, indem sie ein Quorum umsetzen. Wenn in einem Ceph-Cluster beispielsweise das Ding genau in der Mitte durchbricht, das heißt, ich habe links die eine Hälfte meiner Server, rechts die andere Hälfte meiner Server, dann würden die Monitoring-Server dafür sorgen, dass auf beiden Seiten dieses Clusters kein Schreibzugriff mehr stattfinden kann, einfach weil nicht sicher ist, welche dieser beiden Seiten denn nun gerade tatsächlich funktioniert. Und last but not least dienen die Monitoring-Server den Clients als Einstiegspunkt in diesen Cluster. Ja, das heißt, ein Client redet zunächst mal nicht mit einem OSD, sondern ein Client, welcher Client das auch immer sein mag, redet zunächst mit einem Monitoring-Server, erhält von diesem Monitoring-Server die Information darüber, welche Monitoring-Server im Netz vorhanden sind und welche OSDs im Netz vorhanden sind. Und erst wenn der Client diese Information hat, kann der Client mit dem Cluster sinnvoll arbeiten, denn der Client muss sich anschließend errechnen, auf welches der OSDs, die im Cluster vorhanden sind, er Daten hochlädt, also auf welchen OSDs die Daten, die ein Client loswerden möchte, tatsächlich landen oder natürlich umgedreht auch, von welchen OSDs ein Client die Informationen, die er beim Lesen abrufen möchte, tatsächlich erhält. Auch die Anzahl der Mons ist in Ceph nicht begrenzt, das heißt, ich habe da die Möglichkeit, beliebig viele Mons zu haben. Es sollten im Normalfall nicht weniger als 3 sein, wegen der gerade schon erwähnten Quorum-Geschichte. Das heißt, ich kann auch einen Ceph-Cluster mit 2 Monitoring-Servern bauen. Das bringt mir halt nur wenig, denn wenn einer von den beiden Monitoring-Servern ausfällt, dann hätte der andere kein Quorum mehr und kann auf diese Art und Weise dann auch nicht mehr funktionieren. Um das Prinzip zu verdeutlichen, wie das Ablegen von Daten in Ceph funktioniert, schauen wir uns das am besten kurz anhand eines tatsächlichen Beispiels an. Wir erinnern uns an die Datei, die wir eben hatten, die ganz am Anfang da war, und wir stellen uns vor, es soll eine Datei in diesem Object Store in Rados abgelegt werden. Wir haben da zunächst mal unsere OSDs. Da sind jetzt nur 4 Stück. In echten Clustern sind das logischerweise deutlich mehr OSDs. Nur zur Erinnerung, Ceph behandelt die OSDs, die da sind, grundsätzlich gleich, egal in welchem Server die stecken. Das heißt, wenn Sie 5 Server haben und jeder von diesen 5 Servern hat 10 Platten, dann sieht Ceph einfach 50 OSDs. Er weiß schon, dass sie in unterschiedlichen Servern stecken, dazu komme ich gleich noch. Aber zunächst arbeitet Ceph in seiner Gesamtheit, insbesondere der Object Store, zunächst mal auf Grundlage der OSDs, die er kennt. Die sind oben mit einer grauen Schicht jetzt überdeckt. Das erkläre ich dann gleich im Detail noch. Wir haben zusätzlich zu den OSDs unsere Monitoring-Server. Das heißt, das sind die Server, die wissen, welche OSDs sind denn eigentlich da. Die Monitoring-Server wissen untereinander auch, welche Monitoring-Server da sind. Und der dritte im Bunde ist unser Client. Also der Client, der eine Datei hat, die er jetzt in diesem Object Store ablegen möchte. Der Client, und das ist der Grund dafür, dass da oben so ein grauer Schatten drüber liegt, weiß zunächst mal gar nicht, welche OSDs innerhalb dieses Clusters verfügbar sind. Das heißt, der Client weiß nur, ich habe jetzt eine Datei und diese Datei möchte ich diesem Object Store ablegen. Das erste, was der Client in dem Falle tut, er fragt mal bei einem Monitoring-Server nach. Als Administrator müssen Sie auf einem Client grundsätzlich nur einen Monitoring-Server angeben. Wenn Sie einen Monitoring-Server angeben und dieser funktioniert, holt der Client sich beim ersten Zugriff von den Mons automatisch die Karte mit den vorhandenen OSDs und die Karte mit den vorhandenen Monitoring-Servern. Wenn Ihnen der Monitoring-Server, den Sie eingerichtet haben auf dem Client, dann irgendwann ausfällt, hat der Client trotzdem noch die Mon-Map und kann automatisch auf einen anderen Monitoring-Server zugreifen, um die Information zu haben, die er braucht. Das heißt, Sie haben da auf Monitoring-Ebene auf dem Client keinen Single Point of Failure. Der Client holt sich vom Monitoring-Server also die Informationen. Er sagt, lieber Monitoring-Server, sag mir mal, welche Monitoring-Server haben wir, welche OSDs haben wir. Die Information geht an den Client und jetzt sieht der Client, aha, da sind 4 OSDs im Spiel und diese 4 OSDs kann ich benutzen, um Dateien darauf abzulegen. Jetzt kommt der Schritt, in dem der Client sich tatsächlich die Arbeit macht und die Datei, die er ablegen möchte, in binäre Objekte unterteilt. Das heißt, hier findet jetzt eigentlich diese Aufteilung statt. Ja, jetzt der Client berechnet automatisch, wie die Datei, die er ablegen möchte im Object Store, in binäre Objekte aufzuteilen ist. Die Standardgröße für ein binäres Objekt in Ceph sind 4 Megabyte, das lässt sich aber konfigurieren. Das heißt, wenn wir da eine 16 Megabyte große Datei hätten, dann würde der Client diese Datei jetzt in 4 Megabyte große Objekte aufteilen. Und was der Client dann obendrein macht, ist, der Client weist diese binären Objekte Gruppen zu. Das heißt, der Client sagt, ich habe 4 Objekte und die ersten beiden Objekte gehören jetzt zu Gruppe 1, die zweiten beiden Objekte gehören zur Gruppe 2. Diese Gruppen haben in Ceph eine besondere Funktion. Die haben auch einen feststehenden Namen, die heißen Placement Groups. Und die Placement Groups sind für Ceph deshalb wichtig, weil Ceph anhand der Placement Groups die Entscheidung trifft, auf welche der verfügbaren OSDs diese Objekte jetzt tatsächlich hochzuladen sind. Ja. Der Client sieht jetzt, aha, ich habe 4 Objekte, die gehören zu 2 Placement Groups. Und was der Client im nächsten Schritt tut, der Client errechnet sich, auf welche OSDs die Objekte der Placement Group 1 zu laden sind und auf welche OSDs die Objekte der Placement Group 2 zu laden sind und führt dann diesen Upload tatsächlich durch. Wichtig, der Client redet immer nur mit dem primären OSD für eine Placement Group. Das heißt, der Client lädt die Daten, die er hochladen soll, immer nur auf ein OSD hoch. Der Client muss sich nicht darum kümmern, dass die Replikation passiert, denn um die Replikation kümmern sich im nächsten Schritt die OSDs selbst. Wir haben da oben jetzt also diese Objekte der Placement Groups auf unseren beiden OSDs liegen und die OSDs merken jetzt, da sind Objekte dazugekommen, die muss ich entsprechend replizieren. Das tun die OSDs und letztlich habe ich dann tatsächlich auf meinen OSDs oben die ursprünglichen Objekte liegen und ich habe auch die Replikas entsprechend angelegt. Der Vorteil ist, wenn ein Client eine Datei in mehrere Teile zerteilt und diese Teile, diese Objekte, Placement Groups zuweist, dann kann er das parallel tun. Ja, das heißt, der Client kann letztlich mehrere Placement Groups auf verschiedene OSDs hochladen und kann das parallelisieren, was an der Stelle einfach heißt, dass ich da nicht eine Gruppe abwarten muss, bis ich die nächste hochladen kann, sondern der Client kann tatsächlich die volle ihm zur Verfügung stehende Netzwerkkapazität nutzen und kann parallelisiert eine Datei, die er ablegen soll, auf die OSDs in seinen Objekten, in den binären Objekten hochladen. Wie viele OSDs hier zur Verfügung stehen, ob das da oben jetzt wie im Beispiel 4 OSDs sind oder 20 oder 3000, ist an der Stelle letztlich völlig irrelevant. Diese Funktion, die errechnet, welche Placement Groups, zur Erinnerung, Placement Groups sind die Gruppen, zu denen binäre Objekte gehören. Die Entscheidung, welche Placement Group auf welchem OSD landet, trifft der Client letztlich auf die gleiche Weise, trifft der Client letztlich immer auf die gleiche Art und Weise. Wie macht er das? Wie funktioniert diese Funktion? Wie ist diese Funktion konzipiert? Auf der Grundlage, auf derer Grundlage Ceph die Entscheidung trifft, welche Placement Group auf welches OSD zu laden ist. Da sind wir bei einem Thema angekommen, das in Ceph ebenfalls ein Spezifikum ist. Das tut der Client nämlich anhand eines Algorithmus. Dieser Algorithmus heißt Crush. Nun kann man darüber diskutieren, ob es besonders sinnvoll ist, einen Client, der sich mit Datenverarbeitung beschäftigt, Crush zu nennen. Aber zunächst mal heißt das Ding so. Ja? Crush ist ein Algorithmus, der eigens für Ceph geschrieben worden ist, ebenfalls eine Entwicklung von Sarge Arweil. Und die OSD-Zuweisung basiert vollständig auf Grundlage dieses Algorithmus. Das heißt, der Client hat keine Hashtabelle, in die er reinschauen muss oder die er benutzen muss, um zuzuweisen, welche Objekte auf welchen OSDs landen. Der Client braucht dazu auch keine Datenbank, also es gibt keine zentrale Datenbank, in der gespeichert ist, welche Objekte auf welcher Platte liegen, so wie das bei Laster der Fall ist, sondern die komplette Zuweisung von Objekten zu OSDs basiert ausschließlich auf Grundlage dieses Algorithmus. Crush ist ein Akronym. Das liegt jetzt, also der Name liegt nicht daran, dass das Ding irgendwas mit den Daten macht, was er nicht tun sollte, sondern Crush ist tatsächlich ein Algorithmus, beziehungsweise eine Abkürzung, steht für Controlled Replication Under Scalable Hashing. Die Autoren dieses Algorithmus beschreiben Crush als pseudo-zufällig. Warum ist das so? Im Wesentlichen deshalb, weil bei der Kalkulation, weil bei dieser Algorithmusberechnung für ein Objekt, das auf ein OSD zu laden ist, letztlich immer das gleiche Resultat rauskommt. Aber es ist nicht im Vorhinein festgelegt, welche USDs da rauskommen. Das heißt, wenn ein Client ein Objekt auf ein USD laden möchte und er berechnet den gleichen Zustand fünfmal, das heißt, er soll dieses Objekt ablegen und er berechnet das, beim Lesen ist es umgekehrt, er berechnet, wo er das herholt, und dann kommt immer das gleiche Resultat raus. Es sei denn, natürlich zwischenzeitlich ist eins der USDs ausgefallen. Also wenn ein Client ein Objekt von einem Server lesen soll und ursprünglich ist das auf zwei USDs gelandet und von denen ist zwischenzeitlich eines nicht mehr verfügbar, dann kommt bei der Crush-Kalkulation natürlich was anderes raus. Da kommt nämlich da ein anderer Wert raus. Aber grundsätzlich ist Crush zunächst mal darauf ausgelegt, immer das gleiche Resultat auszugeben. Und wie gesagt, solange das Ziel-USD vorhanden ist, funktioniert das soweit auch. Crush ist deshalb von maßgeblicher Relevanz, weil Sie als Administrator die Möglichkeit haben, diesen Algorithmus zu beeinflussen. Und das ist deshalb relevant, weil Sie über den Crush-Algorithmus Ceph letztlich vollständig rack-aware machen können. Das heißt, Sie können Ceph sagen, welche USDs stecken in welchem Server und in welchen Racks sind diese Server gerade drin. Und dann kann Ceph auf Grundlage der Konfiguration, die Sie vorgenommen haben an der Stelle, beim Zuweisen von Objekten zu USDs festlegen, ich brauche eine Replika im Server im Rack 1 oder ich brauche zumindest eine Replika in Rack 1. Und im nächsten Schritt kann Ceph dann auch sagen, ich brauche aber auch eine Replika dieses Objekts in Rack 2. Das heißt, wenn Sie dann mit drei Racks arbeiten, wegen Quorum immer dran denken, dann haben Sie die Möglichkeit, in einem Ceph-Store drei Objekte bzw. drei Replikas eines Objektes abzulegen und Sie können Ceph so konfigurieren, dass diese drei Objekte tatsächlich in der unterschiedlichen Racks am Ende landen, sodass Ceph auf diese Weise tatsächlich vollständig so einzurichten ist, dass es rack-aware ist. Parallelisierung habe ich eben schon erwähnt. Ich sage es nochmal, das Schreiben von Objekten vom Client auf die USDs passiert vollständig parallelisiert. Der Client schreibt in der Default-Konfiguration so viel weg, wie er kann, also so viel, wie das Netzwerk im Normalfall hergibt. Und er gibt auf diese Weise die Möglichkeit, tatsächlich die vollständige Kapazität des Netzwerks auch tatsächlich zu verwenden. Aus der Aufteilung in Objekte und aus der Verteilung auf verschiedene USDs ergibt sich natürlich eine Konsequenz, ja, nämlich die Tatsache, dass ein Client, der Objekte in Ceph ablegt, das parallelisiert auf viele verschiedene Spindeln tun kann, die ich in Form von Festplatten in diesem Object Store drin habe. Das heißt, ich schreibe mit einem Client auf viele Spindeln gleichzeitig und zwar auf deutlich mehr Spindeln, als ich benutzen könnte, als auf die ich schreiben könnte, wenn ich bloß auf einen Zielserver schreiben würde. Und daraus ergibt sich in dem Falle ein enormer Performance-Vorteil, denn die einzelne Festplatte, die ich im Rahmen eines Ceph-Clusters verwende, muss keine SAS-Platte sein, muss keine High-Speed-SAS-Platte sein. Das normale Ceph-Setup sieht vor, dass ich als tatsächliche Datensilos, also als Platten, für die meine Daten dann letztlich bestimmt sind, tatsächlich SATA-Platten nehme. Ja, ganz normale, stinkeinfache SATA-Platten. Durch die Parallelisierung werde ich eher beim Netzwerk an meine Grenzen stoßen, denn bei der Kapazität oder bei der Geschwindigkeit, bei der Leistungsfähigkeit meiner Festplatten. Deswegen ist die Lösung finanziell durchaus attraktiv. Wenn Sie normale SATA-Platten verwenden, dann können Sie in der Regel trotzdem immer noch deutlich schneller schreiben als auf einer einzelnen Platte, eben weil Sie die Möglichkeit haben zu parallelisieren. Wenn Sie Ihre Ceph-Clients mit Gigabit angebunden haben, dann wird der Flaschenhals im Normalfall das Netzwerk sein. Sie können das natürlich dann modifizieren, indem Sie Ihre Ceph-Clients untereinander mit 10 GE verbinden. Dann wird wahrscheinlich die Platte oder dann werden die Platten wieder der Flaschenhals sein, der die Performance in Ihrem Ceph-Cluster beschränkt. Letztlich ist das immer so ein Katz-und-Maus-Spiel. Wichtig an der Stelle ist, wenn Sie von einem Ceph-Cluster auf oder von einem Ceph-Client in einen Ceph-Cluster schreiben, dann werden Sie das im Normalfall clientmäßig deutlich schneller tun, als wenn Sie auf ein einzelnes Block-Device zugreifen. Wie schaut es nun aus mit den Clients? Welche Clients stehen uns für den Zugriff auf diesen Object Store, den ich gerade beschrieben habe, zur Verfügung? Erstens, wir haben ein Dateisystem. Das Dateisystem nennt sich CephFS. CephFS ist ein vollständig POSIX-kompatibles Dateisystem, das im Hintergrund seine Daten in RADOS ablegt. Wir haben in Ceph grundsätzlich noch einen Dienst, der dazukommt, zusätzlich zu den USDs und den MONs, nämlich den Metadatenserver. Der Metadatenserver ist im Wesentlichen der Teil, der die POSIX-kompatiblen Metadaten an einen CephFS-Client ausliefert. Vielleicht kennt der ein oder andere dieses MDS-Prinzip von Laster. Bei Laster gibt es ja auch Metadatenserver. Im Unterschied zu Laster ist es allerdings bei Ceph so, dass der Metadatenserver selbst keine Daten enthält. Das heißt, der Metadatenserver liest nur die Metadaten aus, die im Object Store selbst drin liegen. Die Metadaten eines einzelnen Objektes liegen in den Extended User Attributes dieses Objektes mit drin. Und der Metadatenserver in Ceph ist maßgeblich verantwortlich dafür, die Informationen von dort zu lesen und an die Clients entsprechend auszuliefern. Vorteil an der Stelle ist, wenn Ihnen in einem Ceph-Setup ein Metadatenserver ausfällt, dann ist das deshalb kein Problem, weil Sie einen anderen Metadatenserver ganz einfach starten können auf einem anderen Server und da keine Downtime haben, wie es bei Laster der Fall ist. Wenn Ihnen bei Laster der Metadatenserver ausfällt, dann geht das mit einer Downtime einher. Das ist in Ceph nicht der Fall und ich kann auch Standby-Metadatenserver haben, sodass dann, wenn mein primärer Metadatenserver ausfällt, automatisch ein anderer Metadatenserver da ist, der die Funktion dieses ausgefallenen Servers übernimmt. Das Problem bei CephFS ist die Tatsache, dass es von den Entwicklern offiziell noch als Beta eingestuft wird. Das ist quasi der Teil vom Stack, an dem im Augenblick noch gearbeitet wird. Es ist als Dateisystem Bestandteil von Linux 2.6.32 und allen späteren Kernel-Versionen. Das war bis einschließlich Linux 3.8 noch als Experimental markiert. Das ist in Linux 3.9 nicht mehr so, was nicht daran liegt, dass es plötzlich stabil geworden wäre, sondern daran, dass es das Experimental-Tag in Linux 3.9 nicht mehr gibt. Deswegen an der Stelle trotzdem der Hinweis, wenn Sie CephFS einsetzen, tun Sie das gerne, aber denken Sie dran, die Entwickler haben das im Augenblick einfach noch nicht als stabil markiert. Und es hat neulich eine ausführliche Erklärung von den Entwicklern gegeben, wo die Roadmap im Augenblick hinzeigt, wie die Entwicklung von CephFS weitergehen wird. Das findet sich auf der Ceph-Homepage sonst auch zu nachlesen. Da vielleicht einfach schauen, wer vorhat, CephFS einzusetzen, findet dort wahrscheinlich die Informationen, die er braucht. Das zweite Interface für Ceph, ein Block-Level-Treiber. Das heißt, das ist ein Treiber im Linux-Kernel, der sich Rados-Block-Device nennt. Das Rados-Block-Device bietet mir die Möglichkeit, auf Daten, die in diesem Rados-Object-Store drin liegen, zuzugreifen, als wäre es ein Block-Interface, also eine richtige Festplatte, so wie ich es auf Linux-Systemen auch habe. RBD kommt in zwei Geschmacksrichtungen. Einerseits das tatsächliche Kernel-Modul, also das Rados-Block-Device, das ich als Kernel-Modul laden kann und das mir dann ein dev-RBD zur Verfügung stellt, auf das ich zugreifen kann, wie auf jedes andere Block-Device auch. Ist Bestandteil des Linux-Kernels seit Linux 2.6.37, ist auch der Teil der Konfiguration, den die Ceph-Entwickler offiziell als stabil betrachten. Eine kleine Hintergrundinformation dazu, RBD-Devices sind grundsätzlich FinProvisioned, das heißt, wenn Sie auf einem Client ein RBD-Device anlegen, das 20 GB groß ist, dann haben Sie diese 20 GB im Rados-Store zunächst mal nicht vollständig alloziert, sondern der Client oder beziehungsweise Rados, das RBD-Device, nutzt die 20 GB tatsächlich erst dann vollständig, wenn Sie auch 20 GB Daten darin abgelegt haben. Variante B für das Rados-Block-Device ist QEMU-RBD. QEMU-RBD ist ein RBD-Treiber für QEMU, deswegen heißt es auch so, ist in RBD mittlerweile im Upstream integriert und bietet Ihnen die Möglichkeit, direkt aus RBD heraus im Hintergrund auf Rados zuzugreifen. Das heißt, Sie können für RBD die Objekte, die in Rados liegen, so verwenden, als wäre es tatsächlich eine normale Festplatte und können damit virtuelle Maschinen betreiben, die im Hintergrund ihre Daten in RBD abliegen. Das Prinzip ist deshalb recht angenehm. Bitte. Muss ich nachschauen. Bin ich im Augenblick überfragt. Kann ich aber gerne nachschauen. Kurz zur Information. Der Vorteil an RBD ist die Tatsache, dass Sie die Möglichkeit haben, damit Virtualisierungsclustern zu betreiben, die aus zig verschiedenen Knoten bestehen, aber auf jedem Virtualisierungsknoten, das heißt auf jedem Hypervisor, den Sie in diesem Netzwerk haben, können Sie jede x-beliebige virtuelle Maschine starten, solange diese virtuelle Maschine im Hintergrund auf Rados zugreifen kann. Ja, ist ein einigermaßen verbreitetes Setup, kann man relativ leicht bauen. Sie haben 8 Server und diese 8 Server haben verschiedene OSDs. Diese Server dienen einerseits als kompletter Ceph-Cluster, andererseits können die auch virtualisieren und dann haben Sie quasi einen Self-Containing-Virtualisierungscluster und auf diesen 8 Knoten kann jede virtuelle Maschine auf jedem Knoten Kunden tatsächlich laufen. Ist quasi ein ganz netter Ersatz für die Leute, die Virtualisierungscluster bis jetzt auf Grundlage von Replikationslösungen wie DRBD gebaut haben, wo sie ja letztlich auf zwei Knoten festgelegt sind. Mit RBD, mit Rados und dem RBD-Treiber von QEMU können sie das umgehen und können letztlich Virtualisierungscluster bauen, die deutlich größer sind und die auch die Möglichkeit zur Erweiterung bieten, bei denen sie also auch Server dazustellen können, wenn ihnen der Platz, den sie da haben, nicht mehr reicht. Der dritte Punkt, der dritte Client eigentlich, ist eine RESTful API. Wer von Ihnen kann mit dem Begriff RESTful so gar nichts anfangen? Gut. Im Wesentlichen geht es darum, den Zugriff auf die Daten, die in Rados abgelegt sind, über REST Requests per HTTP zu ermöglichen. Heißt Rados Gateway. Das Rados Gateway bietet mir genau diese Möglichkeit. Und das Rados Gateway zielt eigentlich darauf ab, Leuten die Möglichkeit zu bieten, Online-Speicher auf Grundlage von Ceph, auf Grundlage von Rados zu bauen. Denken Sie an Dropbox, denken Sie an Google Drive. Das sind so die typischen Dienste, die Sie mit einem Ceph und einem vorgeschalteten Rados Gateway ebenfalls nachbauen können. Sie bieten damit Nutzern quasi die Möglichkeit, sich einen Online-Storage sie bauen einen Online-Storage und bieten Nutzern die Möglichkeit, darin bedarfsbasiert Daten abzulegen. Und das Ganze skaliert dann letztlich genauso in die Breite wie die anderen Teile auch. Rados Gateway ist FCGI-basiert und funktioniert typischerweise mit einem Apache-Webserver, wobei jeder Webserver funktioniert, der FCGI kann. Das ist das Schöne an der Geschichte, grundsätzlich mit zwei Protokollen umgehen, nämlich einerseits mit Amazons S3-Protokoll, das heißt, wenn Sie so eine Installation haben, dann können Sie auf diesen Object Store zugreifen, wie auf einen Amazon S3 auch, oder wie auf ein OpenStack Swift, denn das ist die zweite Protokollvariante, die wir da haben. Das Teil ist kompatibel mit OpenStack Swift. Wenn Sie eine OpenStack-Installation betreiben, dann haben Sie die Möglichkeit, OpenStack Swift durch ein Rados zu ersetzen und können das letztlich 1:1 genauso benutzen, als wäre es ein echtes OpenStack Swift. Heißt natürlich im Umkehrschluss auch, dass Sie auch mit dem S3-Interface auf dieses Ding zugreifen können, mit jedem S3-kompatiblen Client. Das heißt, wenn Sie ein Rados-Gateway bauen für Rados mit Rados-Gateway, dann haben Sie die Möglichkeit, da zum Beispiel mit CyberDuck aus Benutzerebene darauf zuzugreifen. Was deshalb nicht ganz uninteressant ist, weil Benutzer erfahrungsgemäß auf grafische Frontends stehen und sie so die Möglichkeit haben, ein einigermaßen leicht zu bedienendes Interface dafür anzubieten. Wenn Ihnen die Clients, die zur Verfügung stehen, alle nicht reichen, dann haben Sie die Möglichkeit, selber Clients zu schreiben. Rados bzw. Ceph kommt mit einer eigenen C-Bibliothek. Tilibrados, und Tilibrados ist sogar der Teil, der am besten dokumentiert ist. Das heißt, wenn Sie da ein Programm oder einen eigenen Client schreiben möchten, dann haben Sie mit der Librados die Möglichkeit, unmittelbar aus Ihrem Programm heraus Zugriffe auf den Object Store durchzuführen und können dann in Ihrem Client das Ding tatsächlich so benutzen, als wäre es ein nativ angebundenes Speicher-Backend, was in dem Falle dann ganz praktisch ist. Die Librados kommt mit Bindings für verschiedene Skriptsprachen. Groteskerweise gibt es sogar ein PHP-Rados, sodass Sie aus PHP-Applikationen unmittelbar Objekte in Rados ablegen können, wenn Sie das denn möchten. Wofür wird man das typischerweise benutzen? Der klassische Use Case in dem Falle, also für den kompletten Ceph-Stack, natürlich Storages mit richtig, richtig viel Plattenkapazität, die obendrein die Möglichkeit bieten, in die Breite zu wachsen. Das heißt, selbst wenn Sie viel Speicher haben und Sie kommen drauf, ist es immer noch zu wenig, dann bietet Ihnen Ceph die Möglichkeit, da zusätzliche Server dazuzustellen. Wir reden da durchaus von echten Setups mit 6 und 7 Petabyte, die Sie problemlos mit Rados und Ceph deployen können. Und basierend auf der Tatsache, dass Sie in einem typischen Ceph-Cluster, wie eben schon erwähnt, tatsächlich Standard-Hardware verwenden können, also SATA-Platten, die groß und billig sind. Sie kriegen SATA-Platten mittlerweile in 4 Terabyte-Größen problemlos für 300 Euro, selbst Listenpreis. Das heißt, wenn Sie da einen Haus- und Hoflieferanten haben, dann werden Sie das noch deutlich günstiger kriegen. Da können Sie tatsächlich Storages bauen, die sehr, sehr groß sind und die obendrein aber nicht teuer sind, die nicht besonders teuer sind. Konkret, wenn Sie Listenpreise anschauen, dann werden Sie merken, Sie können ein 40 Terabyte Storage mit Ceph, das drei Replikas jedes Objektes enthält, problemlos um 21.000 Euro bauen. Das ist überhaupt kein Problem. Hat dann zwar Gigabit-Verbindung zwischen den Knoten, das heißt, wenn Sie sagen, Sie möchten da 10 Gigabit verwenden, dann wird es noch ein kleines bisschen teurer, aber 40 Terabyte repliziert kriegen Sie bei NetApp oder bei EMC wahrscheinlich nicht um 21.000 Euro. Insofern ist das eine sehr gute Möglichkeit, eine sehr praxisnahe Möglichkeit, um tatsächlich günstig große Storages zu bauen und da tatsächlich auch SAN-Storages zu ersetzen, wenn Sie das denn vorhaben auf die eine oder die andere Weise. Virtualisierung, ich habe es eben schon erwähnt, durch die Möglichkeit, dass QEMU im Hintergrund nahtlos mit Rados sprechen kann, durch den QEMU-Treiber, den wir für Rados haben, können Sie wunderbar Virtualisierungscluster bauen mit der Geschichte, die dann 20 Knoten und mehr haben. Sie können das Ganze als Storage auch an vorhandene Virtualisierungslösungen anschließen, durch das Block-Device. Sie können das zum Beispiel auch als iSCSI-Storage für ein Hyper-V verwenden, wenn Sie möchten. Es hindert sich ja keiner daran, über das RBD, also über das Rados Block Device, tatsächlich ein iSCSI-Target drüber zu legen und darauf dann zuzugreifen von einem Windows-Client aus. Das ist grundsätzlich kein Problem, ist zwar nicht die eleganteste Lösung, geht aber, wenn das aus irgendwelchen Gründen bei Ihnen vorgeschrieben ist. Das heißt, da ist die ganze Sache tatsächlich theoretisch und auch praktisch leicht umzusetzen. iSCSI, ich habe es gerade schon gesagt, sollten Sie Clients haben, die auf iSCSI bestehen, dann geht das mit RBD und einem iSCSI-Target verhältnismäßig problemlos, wird dann wahrscheinlich in der Praxis darauf hinauslaufen, dass man das Ganze noch verpacemakert, einfach um Hochverfügbarkeit sicherzustellen, ist aber technisch problemlos möglich und lässt sich auch relativ gut konfigurieren. Wenn Sie Interesse an so einem Setup haben, dann gibt es eine einigermaßen ausführliche Anleitung dazu auf astexo.com, wo Sie schauen können, wie Sie so ein iSCSI-Storage in Kombination mit RBD so konfigurieren, dass das Ganze dann tatsächlich für einen Client aussieht wie ein normales SAN. Cloud, ganz wichtig, kein Vortrag ohne Cloud. Ich habe das Wort gesagt, Sie haben es alle gehört. Wir müssen ja alle in die Cloud und natürlich ist Ceph eine Lösung, die auch auf typische Cloud-Setups abzielt, wobei ich da jetzt nicht diesen Hype-Begriff Cloud verwenden möchte, sondern das Ganze tatsächlich aus Sicht des Rechenzentrumsbetreibers betrachten möchte, wo Sie also die Notwendigkeit haben, Setups zu bauen, von denen Sie wissen, die müssen im Zweifelsfalle in die Breite skalieren. Die Möglichkeit bietet Ihnen Ceph und gerade im Hinblick auf Cloud-Lösungen, die Sie für Linux im Augenblick haben, da ist natürlich OpenStack das Projekt der Gegenwart, das Projekt, das derzeit die meiste PR abgreift. Gerade für solche Lösungen ist Ceph als Speicherlösung natürlich hochgradig interessant. In OpenStack ist das auch überhaupt kein Problem, denn die Komponenten in OpenStack, die Daten ablegen, haben bereits ein natives Backend für Ceph. Das heißt, ich habe in OpenStack einerseits Glance, das ist der Image-Dienst. Glance kann ich jetzt schon nahtlos mit einem Ceph Object Store verwenden, sodass Glance dann die Daten, die Image-Daten, die es enthält, tatsächlich in Ceph ablegt. Cinder, das ist die Block-Storage-Lösung für OpenStack, die meinen virtuellen Maschinen persistenten Speicher zuweist, hat auch schon ein Ceph-Backend. Das heißt, ich kann ein Cinder problemlos so konfigurieren, dass es im Hintergrund auf Ceph zugreift. Und das Rados Gateway, das ich eben erwähnt habe, als HTTP-kompatibles Interface, funktioniert, wie gerade schon erwähnt, als nahtloser Ersatz für OpenStack Swift. Das heißt, wenn ich ein OpenStack baue, wenn ich mir ein OpenStack-Setup baue und den Speicher über Swift löse, dann kann ich an der Stelle problemlos auch ein Rados hernehmen und das mit dem Rados Gateway als Drop-in-Replacement für Swift verwenden. Was mir den Vorteil bietet, dass ich in einem OpenStack-Setup eine komplette Umgebung habe, die ich nutzen kann, um das problemlos zu tun. So, jetzt habe ich eine kurze Frage. Wer von Ihnen glaubt, dass das ja alles ganz schön ist, aber sicher furchtbar kompliziert einzurichten? Funktioniert immer. Kann man immer fragen, ist ganz hervorragend. Jetzt muss ich nur mal ganz kurz schauen. Wir brauchen eigentlich nur das da. Gut, okay. So, wir haben da jetzt drei virtuelle Maschinen. Das ist jetzt kein großes Setup, aber es dient in dem Falle nur zum Beispiel. Wir haben also drei virtuelle Maschinen. Die drei virtuellen Maschinen haben jeweils ein DevSDB1. Dieses DevSDB1 ist auf Alice nach Valib Ceph USD0 gemountet. Wir haben das gleiche auf Bob. Da ist es nach Ceph1 gemountet und wir haben das gleiche auch auf Charlie. Da ist es ebenfalls gemountet nach Valib Ceph USD Ceph2. Wir haben eine Konfigurationsdatei für Ceph, die entgegen aller Unkenrufe nicht hochgradig komplex ist. Übrigens, falls Sie sich den Konferenzband kaufen, der hier bei den Linux-Tagen auch verfügbar ist, da ist die Konfigurationsdatei so, wie sie da zu sehen ist, drin abgebildet. Das heißt, Sie haben das Beispiel hier ebenfalls mit drin. Wir haben in der Konfiguration eigentlich nur die Definition für SFX. Das ist der Dienst, der sich darum kümmert, dass die Clients sich untereinander authentifizieren, bevor sie miteinander reden. Dann haben wir unsere Monitoring-Definitionen. Der Teil hier legt fest, auf welchen der Hosts ein Monitoring-Server läuft. Wir haben einen Metadaten-Server, den wir hier konfigurieren. Und wir haben letztlich unsere OSD-Definitionen. Die legen einfach nur fest, wo in diesem Setup ein OSD ist. Das heißt, wir sagen hier, das OSD 0 ist auf Alice, das OSD 1 auf Bob und das OSD 2 auf Seth. Auf Charlie. Wenn Sie diese Konfiguration so haben, dann brauchen Sie noch genau einen Befehl. Das können auch IP-Adressen sein, ja. Dann brauchen Sie letztlich noch genau einen Befehl, nämlich diesen da, ein mycsffs. Und wenn Sie diesen Befehl dann ausführen, mal schauen, ob das klappt. Das klappt nie bei Präsentationen, das schauen wir mal. Dann ist das eben nur genau dieser eine Befehl und damit ist Ceph im Wesentlichen eingerichtet. Jetzt müssen wir das ganze Ding noch starten. Das tun Sie auf einem Ubuntu-basierten System grundsätzlich so. Da startet jetzt die OSDs, die Metadaten-Server und die Monitoring-Server. Und wenn wir jetzt ein Ceph-W machen, -W ist der Watch-Mode, das heißt, das verrät uns, was Ceph gerade tut, dann werden wir da in ein paar Sekunden sehen, dass der Cluster startet. Und wiederum ein paar Sekunden später werden wir sehen, dass der Cluster sich als konsistent betrachtet und damit ist die Installation und die Konfiguration von Ceph abgeschlossen. Das heißt, jetzt können Sie das benutzen. Bitte. Moment. Ich bin draußen dann. Ich bin der Stand. Ich kann mir auch noch so ein Schild umhängen, aber das wird sich, glaube ich, nicht austragen. Das Mikrofon hat jetzt irgendwie nicht ganz den gewünschten Effekt, aber... Bitte, bitte einfach, ich glaube, ich kann es eh hören, also versuchen wir es mal.
Okay, also wenn ich die Content jetzt auf den
1-1 eingekippt habe, dann darf es einmal, wenn es nicht was wir gerade getan haben, wir haben ja nicht den Client gestartet, wir haben ja nur die Serverdienste gestartet. Wir haben jetzt diesen Ceph-Cluster gestartet, das heißt, wir haben die OSDs, die Monitoring-Server und die MDS-Server und damit läuft der Cluster. Damit ist der Cluster grundsätzlich betriebsbereit. Wenn wir jetzt da einen Client-Zugriff zum Beispiel durchführen wollen, das kann ich Ihnen auch gerne kurz demonstrieren. Nein, wir haben die Server auf allen gestartet. Wir haben da beim Ceph ein -A angehängt. Und das ist so ein kleiner ekliger Hack im Ines-Skript von Ceph, der dafür sorgt, dass das auf allen Knoten, auf denen die Konfiguration vorhanden ist, auch tatsächlich gestartet wird. Das kann ich aber weglassen. Also das -A kann ich weglassen und ich kann es auch auf jedem Server händisch ausführen, wenn ich möchte. Das ist gar kein Problem. Wenn ich ein FFS nutzen möchte, dann kann ich das tun. Nämlich nachdem ich diese Schritte, wie gerade gezeigt, schon durchgeführt habe. Die Command-Line sieht ein bisschen eklig aus, ist aber eigentlich recht simpel. Nachdem wir CephX benutzen, muss ich mich als Benutzer an Ceph anmelden. Das heißt, ich muss Ceph erstmal nachweisen, dass ich das darf. Das ist diese ganze Wurst, die hier hinter dem -O anhängt. Ansonsten muss ich an der Stelle aber eigentlich nur die Adresse meines Monitoring-Servers angeben und den Mount-Point, wo ich es einhängen möchte. Das kann ich dann tun. Wenn ich den Schlüssel, den ich als Benutzer brauche, um mich an Ceph anzumelden, auf die anderen Server rüber kopiere, dann kann ich auch das grundsätzlich tun. Das heißt, ich muss nur diese Datei namens Keyring-Admin auf die Rechner kopieren, die ein Client an Ceph sein sollen. Und dann kann ich auf jedem Rechner, auf dem diese Datei vorhanden ist, auch das Ceph tatsächlich mounten. Das heißt, ich kann diesen kompletten Befehl 1:1 nehmen und ihn auf Bob hinüber kopieren, kann das da ausführen, habe dieses Dateisystem dann auf beiden Rechnern gemountet. Und wenn ich jetzt auf Bob in dieses Verzeichnis gehe und da eine Datei anlege, dann werden wir sehen, dass die Datei anschließend... Bitte was? Grundsätzlich die komplette Menge. Das ist ein bisschen lästig, da muss man sich nämlich die Daten rausrechnen, die für die Replikation vorhanden sind. Ja, also Sie sehen da jetzt tatsächlich 15 GB, aber die 15 GB beinhalten halt die Replikation nicht, die da eingestellt ist. Ja, das heißt, das ist bei CephFS so ein Problem, da sind die Entwickler sich auch noch nicht ganz einig, wie das sinnvoll zu lösen ist, aber grundsätzlich ist das zunächst mal so, dass Sie die komplette Größe dieses Dateisystems sehen. Wenn ich meinen Mauszeiger noch finde, ich bin gleich fertig, keine Sorge. Wenn wir da jetzt in MNT-Ceph sind, dann sehen wir, dass die Datei da ist und sie hat auch tatsächlich den gleichen Inhalt. Ganz schnell zum Abschluss zeige ich Ihnen noch, wie Sie ein RBD-Device anlegen. Das tun Sie nämlich grundsätzlich so. An der Stelle legen wir fest, wir möchten ein RBD anlegen mit einem Gigabyte Speicherkapazität. Wenn wir das getan haben, dann müssen wir das mappen. Mappen heißt, wir binden das lokal ein, sodass wir lokal darauf zugreifen können. Wenn wir das machen, haben wir ein dev-rbd-0 und auf dieses dev-rbd-0 können wir jetzt ein Dateisystem anlegen. Und damit habe ich dieses Block-Device tatsächlich auf dem Rechner in Benutzung. Und das ist im Wesentlichen das, was Sie tun müssen, um ein Ceph einzurichten. So, ich bin wirklich gleich fertig, versprochen. Gibt es ja. Die Frage kann ich dann gleich draußen für die Tür am sinnvollsten beantworten. Weil ich mag dem... Dann müssen Sie mich suchen heute im Laufe des Tages, wie gesagt. Gut, dann wie gesagt, ja, ein kleiner Veranstaltungshinweis noch, der möglicherweise Sie interessiert. Es gibt am Linux-Tag in Berlin am 24. Mai den OpenStack-Dachtag 2013. Da wird auch Ceph ein Thema sein. Maßgeblich dreht es sich um OpenStack, aber bei der Veranstaltung geht es auch um Ceph. Es gibt einen Vortrag von Inktank, das ist die Firma, die Ceph im Augenblick entwickelt und auch vertreibt, beziehungsweise offiziell vermarktet. An der Stelle besonderer Dank an Sargewile für Ceph per se, an Inktank für die Erlaubnis, das Logo entsprechend zu benutzen. Und sollten Sie noch Fragen haben, dann haben Sie die Möglichkeit, wenn Sie mich heute nicht mehr sehen irgendwo, mich als ein Mann stand, mich entweder auf Google Plus zu kontaktieren oder uns einfach über unsere Firmenwebsite zu kontaktieren. Auf hastexo.com gibt es ein Kontaktformular und wenn Sie da eine Anfrage bezüglich des heutigen Vortrags hinrichten, dann werde ich das entsprechend sehen und dementsprechend beantworten. Ansonsten, wie gesagt, wenn noch Fragen sind und jemand jetzt nicht hier sitzen bleiben möchte, ich bin draußen sonst durchaus noch für Fragen verfügbar und danke Ihnen für die Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen einen schönen Chemnitzer Linux-Tag 2013.